Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Psychotherapie. Und ich finde, dass wir darüber sprechen mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, das zeigt ja schon eine ganz wichtige Entwicklung. Es ist eben nicht mehr verpönt, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu holen und auch darüber zu reden. Und die Problemlagen, die sind vielfältig. Angststörung und Depression, Sucht. Mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist im Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und psychische Leiden sind der zweithäufigste Grund für Krankheitstage im Job. Und die Tendenz ist eher steigend als fallend. Und die Hauptursache auch für Frühverrentungen. Und da haben wir noch gar keinen Blick auf die Kinder und Jugendliche gerichtet. Wir wollen also heute reden über Bedarf, Chancen und Versorgungslücken bei der Psychotherapie. Und da können Sie sich beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail und da sage ich auch nochmal die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen. Haben Sie schon mal professionelle Hilfe sich geholt, vielleicht für Ihr Kind? Auch wie einfach oder wie schwer war das denn eigentlich, eine Therapeutin in Ihrer Gegend zu finden, einen Therapeuten? 0800 2254 2254, unsere Nummer. Oder Sie sind vielleicht der Meinung, es wird viel zu schnell nach Therapien gerufen. Erstmal muss doch das Umfeld helfen, auch das. Wir interessieren uns für Ihre Meinung. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich habe zwei Expertinnen an meiner Seite, beziehungsweise sind zugeschaltet. Einem Professor Dr. Katharina Stengler. Sie ist Psychiaterin und Direktorin des Zentrums Seelische Gesundheit im Heliospark Klinikum Leipzig. Hallo nach Leipzig.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Stengler. Und Carm Eger ist bei mir. Sie ist staatlich anerkannte, approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit einer Praxis in Templin und auch einem Standort in Berlin. Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
Ich frage Sie jetzt gleich mal ganz am Anfang. Ich habe gesagt, es ist nicht mehr verpönt, sich für psychotherapeutisch Hilfe zu holen. Sind das auch Ihre Erfahrungen, Frau Eger? Nimmt das zu?
Das kann ich bestätigen. Viele Menschen kannten, denke ich, wenig die Zugangswege zu Psychotherapie. Durch die, das muss man sagen, sozialen Medien wird das schnell zugänglich. Und wir haben so bestimmte Prozedere, wie man am Psychotherapeuten kommt. Und ich beispielsweise habe Telefonsprechstunden und die sind wirklich oft ausgebucht, ja.
Also das Thema ist keins mehr, über das man irgendwie schweigt und erst kommt, wenn irgendwie alles zu spät ist, sondern Sie haben das Gefühl, die Leute suchen sich, dass ihre Erfahrung frühzeitig Hilfe oder für sich und ihre Kinder, Jugendlichen.
Das würde ich nicht so sagen. Leider kommen Menschen häufig fast zu spät in Psychotherapie. Also häufig, wenn es schon ein oft chronifiziertes Problem gibt, wo dann oft auch schnelle Hilfe gefordert und gewünscht ist. Aber natürlich braucht Psychotherapie den Prozess.
Mhm. Und diesen Prozess, der interessiert mich auch, Frau Stengler. Vielleicht können Sie da mal sagen, was verstehen wir eigentlich unter Psychotherapie?
Oh, das ist ein großer Anspruch an mich, weil ich sagen würde, da sind wir uns in weiten Teilen in der Psychoszene selbst nicht ganz einig. Wir sprechen von Psychotherapie und natürlich gibt es Definitionen, wir haben Methoden, wir haben tiefenpsychologische Verfahren, also die auch den biografischen Kontext in den Mittelpunkt stellen. Wir haben verhaltenstherapeutische, systemische, gesprächspsychotherapeutische Methoden, also alles Schlagwörter, die letztlich methodische, inhaltliche Schwerpunkte definieren. Aber ich glaube, was wir in dem Kontext, auch den wir heute hier diskutieren und den mit Sicherheit die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, zu wenig diskutieren, ist, wie viel Psychotherapie ist für welche Situation, für welche Menschen wirklich gut, wie schnell komme ich, wie kurzfristig komme ich an Psychotherapie, also Intensität. Und das sind, glaube ich, Themen, die wir zu wenig definiert haben und die auch zu wenig vorgehalten haben.
Und vielleicht kann man auch mal sagen, gibt es eigentlich sowas, kann man sowas an den Anfang setzen? Was ist das Ziel von einer Psychotherapie, Frau Stengler?
Also Auch da gibt es natürlich sehr differenzierte Zielstellungen, die individuell ausgerichtet sind. Ich glaube, das wird Frau Egger auch so unterstützen. Individualisierte Zielstellungen und psychotherapeutische Ausrichtung von Behandlung ist ganz wichtig. Aber grundsätzlich, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel, was wir stärker in den Mittelpunkt drücken müssen. Sie haben vorhin die Arbeits- und Erwerbsunfähigkeiten genannt bei psychischen Erkrankungen. Die Sozialraumorientierung von Psychotherapie, das heißt das Lebensumfeld, dient Psychotherapie dazu, dass Menschen wieder in Arbeitsprozesse kommen, dass sie mit Freunden in ihrem Freizeitberufskontext leben können. Also die Sozialraum- und Lebenskontextorientierung der Psychotherapie ist wichtig.
Und wer schickt eigentlich in Therapie, Frau Egger? Sie haben vorhin von den Zugängen gesprochen. Wer schickt jemanden in Psychotherapie?
Also schicken ist in der Psychotherapie eigentlich nicht nötig, sondern jeder kann mit seiner Versichertenkarte direkt beim Psychotherapeuten anfragen. Und häufig ist es so im Kinder- und Jugendlichenbereich, dass die Eltern erstmal zum Kinderarzt gehen, weil die das Kind seit der Geburt kennen und betreuen, behandeln, die Lebensumstände kennen. Und oft kommen die dann auch in Psychotherapie, die jetzt schon länger in der kinderärztlichen Praxis vorstellig sind, die Eltern und Kinder. Und ja.
Zum Hausarzt zu gehen ist aber doch eigentlich auch für Erwachsene nicht unbedingt der falsche Weg erstmal, oder?
Auf keinen Fall. Wichtig ist nur zu wissen, wir haben die freie Arztwahl noch in Deutschland, noch, Klammer auf, Klammer zu. Das heißt, jeder darf eigentlich selbst entscheiden, zu wem er wann gehen möchte.
Das heißt, ein Hausarzt muss nicht generell vorgeschaltet sein, der dann sagt, da und dahin solltest du gehen. Frau Egger, wie beginnen Sie eine Therapie? Sie haben hier ein bisschen was mitgebracht sogar. Sie sind ja vor allem für Kinder und Jugendliche Psychotherapeutin.
Genau.
Und ich sehe hier verschiedene Figuren auf Ihrem
Platz. Ja, ich habe, also wir arbeiten in der Kinder- oder in der Säuglings-Kleinkind-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit Begleitung der Eltern und der Bezugsperson. Also es ist ein sehr umfangreiches Feld. Und Sie hören das schon an den Altersgruppen. Also ich brauche Räume, Raum für Babys mit ihren Eltern. Ich brauche Materialien für kleine Kinder. Ich brauche Materialien für große Kinder, für Mädchen, für Jungen. Für transsexuelle Kinder, ja, Transgender-Kinder, da ist einiges notwendig. Und ich erlebe, dass die Zugänge, sie fragen, wie beginne ich eine Psychotherapie? Meistens möchten die Menschen, und ich halte jetzt hier in meiner linken Hand einen Zauberstab, der glitzert, ja. Also die Menschen, die zu uns kommen, die haben oft große Not. Also die rufen uns an in großer Not und die möchten gern, dass wir schnell hilfreich sein können. Und ich soll oft zaubern. Und Zaubern klingt uns nur gemeinsam. Das schaffe ich nicht alleine.
Aber Sie würden das Wort Zaubern nicht ablehnen?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und manchmal entstehen Prozesse, ich sage mal, dann strahlt der Raum. Ja, dann, also wir ermöglichen Dinge gemeinsam, die Eltern, das Kind und ich, wo man merkt, das sind die sogenannten Now-Moments, die das Leben grundlegend verändern, bei dem Kind, bei den Eltern und auch meins oft mit, ja. Ich sage mal, ich habe den schönsten und gleichzeitig oft den schwierigsten Beruf.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur mein Gast Carmen Egger, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Uns zugeschaltet ist Katharina Stengler, Psychiaterin, Direktorin des Zentrums Seelische Gesundheit am Klinikum Leipzig. Frau Stengler, jetzt hat Frau Egger schon so einen kleinen Einblick gegeben, wie so ein Vertrauensverhältnis bei Kindern und Jugendlichen aufgebaut wird. Denn das ist ja eigentlich so die Basis von allem. Wenn ich mich öffnen will, dann muss ich ja Vertrauen zu meinem Gegenüber haben. Wie machen Sie das im Erwachsenenbereich?
Also unbedingt, dem kann ich nur zustimmen, dass das natürlich für alle Menschen, die in psychischer Not sind, die psychische Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, ganz wichtiger Faktor ist. Ich glaube, der wichtigste Faktor am Ende einer gelingenden psychotherapeutischen Beziehung ist, Vertrauen zu fassen und Verlässlichkeit, Verbindlichkeit zu erfahren. Das ist ja etwas ganz Wichtiges. Also der Erstkontakt muss natürlich auch signalisieren, selbst wenn ich oder wenn die Einrichtung oder der Ort, wo du jetzt ankommst als Betroffener, als Betroffene, nicht der richtige Ort ist für dich, dann habe ich eine Idee, dir weiterzuhelfen. Ich erkenne andere Akteure, ich kann vernetzen und so weiter. Das ist die Erfahrung im Erwachsenenbereich häufig. Und ich spreche ja aus einer großen Versorgungsklinik, pflichtversorgende Psychiatrie. Das ist ja ein Segment in der Versorgungslandschaft, das insbesondere auch für die Akutversorgung von Menschen in psychischen Krisen und mit schweren psychischen Erkrankungen notwendig ist. Und da haben wir leider nicht immer diese Situation, dass Menschen zu uns kommen und hochmotiviert sind, Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sondern wir haben natürlich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, auch Menschen bei uns, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, Hilfe selbst in Anspruch zu nehmen, wo die Angehörigen, wir betreiben auch sehr angehörigenintensive Arbeit, wo die Angehörigen oder das soziale Umfeld letztlich an der Seite der Betroffenen sind und die Behandlung in die Wege leiten oder begleiten müssen und wir da also auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass überhaupt diese Beziehungsfähigkeit und dieser Vertrauensbonus letztlich von den Betroffenen zu den Behandlern, Behandlerinnen entsteht.
Also ein sehr, doch sehr, auch sehr unterschiedlicher Weg, einmal in der Notbetreuung und natürlich in der dann psychotherapeutischen Betreuung. Also jedenfalls zwei Zugänge zur Psychotherapie letztlich. Und ich begrüße jetzt Uwe Schreiber. Schönen guten Morgen, Herr Schreiber.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schreiber. Sie haben direkt angerufen. Ich habe vorhin die Sendung eingeleitet und habe gesagt, wir reden über Psychotherapie und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Da wird nicht mehr drüber geschwiegen. Und Sie haben sich auch gleich angesprochen gefühlt. Was sind so die Gedanken, mit denen Sie über Psychotherapie oder beim Thema Psychotherapie sich tragen?
Ja, ich kann berichten, ich bin gerade aktuell, habe ich eine Bewilligung für einen Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt und bewilligt bekommen. Und ich darf in 8 Tagen zu einer stationären Reha nach Südniedersachsen für circa 5 Wochen. Und da soll sozusagen der Grundstein gelegt werden für eine wahrscheinlich dann weitergehende Psychotherapie.
Darf ich Sie fragen, was so der Ausgangspunkt ist und wie lange vielleicht auch so der Kampf in Ihnen oder der Wunsch in Ihnen gegärt ist, eine Psychotherapie zu machen?
Also es ist schon eigentlich sehr lange am Köcheln, das Thema. Viele enge Freunde, Verwandte, Bekannte haben mir immer zugeraten und auch Therapeutinnen und Therapeuten haben gesagt, mach das mal unbedingt. Aber es ist immer so zwei Herzen in der Brust. Das eine ist so ein bisschen, ich muss das jetzt mal machen, damit ich irgendwie rauskomme aus dem ganzen Stammmassel oder nach vorne gesünder werden kann oder weniger krank sein kann. Und auf der anderen Seite so ein bisschen aber auch die Angst, irgendwelche Dinge aufzureißen, aufzumachen, Räume, die man geflissentlich verschlossen hat irgendwann im Laufe seiner Karriere und dass dann eventuell Sachen aufploppen, die einem mehr zu denken und zu arbeiten geben, als einem lieb sein kann, so ungefähr. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem ich mich da bewege.
Frau Eger nickt mir gegenüber die ganze Zeit. Das kennen Sie, dass Sachen jahrelang schlummern und dann irgendwann.
Ja, Herr Schreiber, vielen Dank erstmal, dass Sie uns hier so teilhaben lassen und auch einen guten Zugang nochmal zu dem Thema damit öffnen. Weil man natürlich, und das haben Sie jetzt gerade angesprochen, unterscheiden muss zwischen ambulanter Psychotherapie und einer rehabilitativen Psychotherapie. Und ich versuche jetzt mal auf das Wort Angst zu gehen, weil ich das absolut nachvollziehen kann, weil Sie ja nicht wissen, was Sie erwartet, wer Ihnen da gegenüber sitzen wird, auch wie die MitpatientInnen sein werden, welches Setting Sie da erfahren, ob Dinge, die Sie noch gar nicht zugänglich haben, plötzlich aufgerissen werden und nicht gut eingepackt werden können und all das. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen oder meine Zunft, ja, ich bin eine ambulante Psychotherapeutin und wenn Menschen diesen Schritt gehen, doch auch nochmal in Reha zu gehen oder stationär sich behandeln zu lassen, dann sprachen Sie das gerade an, da geht es manchmal um Tapetenwechsel, auch mal rauszukommen aus dem Alltag und mal bei sich ankommen zu können, ohne diese vielen Irrungen und Wirrungen und Stresssituationen zu haben. Und ich hoffe und wünsche Ihnen sehr, dass Sie an Kolleginnen kommen, die ein gutes Gespür auch dafür haben, wo Sie da sind, in welchem Prozess Sie sich da selbst befinden. weil das müssen Sie jetzt auch nicht machen. Sie müssen nichts über Ihre Geschichte erzählen oder über Ihre Symptome. Aber wichtig wäre zu gucken, das Tempo.
Ja.
Und auch, dass Sie das einfach ganz offen besprechen mit den Ärzten, mit dem Pflegepersonal, mit den Therapeutinnen vor Ort, wo Sie spüren, dass eine Grenze ist. Also, dass Sie da gar nicht drüber reden können und möchten und dass Sie das im Moment noch überfordert, was ja nicht heißt, dass es da hinkommen kann, dass man darüber reden kann. Und ich bin eine tiefenpsychologische Therapeutin und wir reden von Abwehr. Also wir alle haben im Laufe unseres Lebens Abwehrstrategien entwickelt, die einen Sinn machen. Und wir bleiben hinter der Abwehr und brechen die Abwehr nicht. Das heißt, wir schauen, wie weit ist Ihre Seele, Dinge in Angriff zu nehmen. Und das ist ein Prozess. Und wenn man zum Beispiel von Traumata spricht, dann geht man da auch phasenhaft vor. Das heißt, wir schauen erstmal, was braucht es an Ressourcen, an Stabilisierung, bevor man dann auch zu Methoden und Techniken kommt, um mit dem Traumata zu arbeiten, weil das wissen wir, das haben wir jahrelang in der Psychotherapie auch falsch gemacht, dass ein Trauma integriert werden muss. Also wir müssen Trauma konfrontativ auch arbeiten. Das haben wir lange Zeit versäumt und die Patienten haben viel Psychotherapie bekommen, aber die Symptomatik ist nicht besser geworden, weil wir nicht uns selbst nicht ans Trauma rangewagt haben.
Also auch da eine große Entwicklung, die man eben im Verlaufe der Zeit, der vielen Jahre sehen kann. Herr Schreiber, wir haben, oder Frau Eger hat jetzt angefangen, über Angst zu sprechen. Ich hatte Sie, weil Sie es auch geäußert haben, dass Sie natürlich aufgeregt sind. Auf der anderen Seite aber doch auch habe ich eine große Erleichterung gespürt, dass es jetzt irgendwie losgeht und dass dieser Tapetenwechsel ansteht.
Auf jeden Fall, ja. Es haben sich viele Dinge zugespitzt und jetzt ist es gut, diesen Break mal zu machen, auf jeden Fall.
Und was mir sehr aufgefallen ist, dass Sie von Bekannten und Freunden gesprochen haben, die Ihnen zugeraten haben. Also auch in Ihrem Bekanntenkreis ist das kein Geheimnis, was Sie vorhaben. Sie gehen da ganz offen mit um.
Inzwischen. Also früher war das sehr schambehaftet und auch man hat sich ungern, oder ich habe mich wenig geoutet und geäußert, weil man immer doch auch Angst haben muss oder kann oder soll oder weiß ich nicht, dass Dinge gesprochen werden, die dann bei anderen Menschen auch anders ankommen und so weiter und dass man dann plötzlich in so eine Geschichte reinkommt, die man gar nicht so an sich hat eigentlich. Also das ist ja erst in den letzten Jahren ein bisschen anders geworden, dass man auch über psychische Probleme vergleichsweise offen sprechen kann, wenn man das möchte, wenn man weiß, wie und wo und so weiter.
Ja, und ohne sich da irgendwie generell ins Aus eines Freundeskreises oder so zu schießen. Herr Schreiber, vielen Dank für Ihren Mut, hier anzurufen. Huch, er ist aus der Leitung gefallen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass er uns jetzt noch hört und ihm auf jeden Fall diese 5 Wochen, von denen er gesprochen hat, gut tun und dann vielleicht auch eine Therapie im Anschluss weiterhilft. Karush Momemi ist am Telefon. Herr Momemi, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich grüße die 3 Damen alle zusammen erstmal.
Ja, bisher sind wir noch zu zweit, weil Frau Stengler irgendwie noch im Leitungsdschungel verloren ist. Aber ja,
das ist das retardierende Moment. Sie kommt bestimmt gleich dazu.
Herr Momemi, das Thema Psychotherapie ist eins, mit dem Sie sich oder dem Sie in Ihrem Leben Raum einräumen oder dem Sie sich versuchen zu nähern? Was ist der Stand?
Genau, der Stand ist der, also ich hatte vor Jahren eine ganz, ganz schwere Depression. Ich bin selber bildender Künstler und das war eine sehr komplexe Geschichte bei mir. Also das war auch irgendwie eine, so wie nennt man sowas, eine komplexe, traumatische Sache, die da ins Rollen gekommen ist. Und ich war damals mit einer Künstlerin befreundet, die unter ähnlichen Symptomen gelitten hat und die hat mir im Grunde genommen den Weg bereitet, mich da auch mit zu beschäftigen und mich auch zu outen. Und ich bin jetzt auch sehr aufgeregt, weil das ja wieder der nächste Schritt ist, sich vor einem großen Hörerpublikum auch zu outen. Aber ich kann nur jeden ermutigen, also aufgrund meiner Geschichte, dass man diesen Schritt durchaus wagen sollte. Und danach kann es einem durchaus besser gehen. Ne? Das ist natürlich nicht immer 100%ig gesichert, wie auch Ihre Studiokollegen auch sicherlich beipflichten können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass einem da eine Last richtig von einem fällt. Ne? Das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man endlich einen Platz hatte. Ich bin dann erst in eine Klinik gegangen, weil das sehr, sehr akut war und ich bettlägerig war und gar nicht mehr aufstehen wollte und auch suizidale Gedanken hatte. Und dann hatte ich dann endlich in der Klinik einen Platz gefunden. Das war in den Theodor-Wenzel-Werken in Berlin. Und da musste man auch ein bisschen gucken. Also ich war sowas nicht gewohnt, ne, mit Gruppentherapie, und ich kannte keine Panikattacken. Und man wurde mit ganz vielen anderen Sachen konfrontiert. Und eigentlich wollte man nur seine eigenen Wunden lecken, nicht? Und dann hatte ich endlich einen Psychiater, wo es dann passte. Und dann wurde aber mir empfohlen, ich sollte eine Medikation beginnen, und das wollte ich nicht. Und daraufhin haben die mich da einfach rausgeworfen nach 16 Tagen. Nicht? Dann habe ich mich selber entlassen und habe mir draußen, das musste ich denen natürlich versichern, einen Psychotherapeuten gesucht, beziehungsweise einen Psychiater. Auch das war eine kleine Odyssee, aber ich habe es dann gefunden und ich bin auch medikamentös eingestellt. Und ich kann wirklich noch mal aufrufen, das jedem empfehlen, der da irgendwie was verspürt. Ja?
Herr Mumimi, Sie haben jetzt so viele Punkte angesprochen, die ich, glaube ich, nicht alle so vorbeigehen lassen möchte. Das sind wichtige Dinge. Mir ist jetzt vor allem nochmal also diese Situation vor Augen, die Sie geschildert haben. Sie sind in einer akuten Krise und gehen in eine Klinik und sehen sich da anderen gegenüber, wo Sie eigentlich sich vor allem um sich selber kümmern wollten. Frau Stengler ist wieder bei uns und sie ist ja direkt vom Klinikum Leipzig auch. Frau Stengler, Sie haben vorhin auch schon die Unterscheidung gemacht, also die Krisenintervention und dann eben die langfristige Psychotherapie. Wenn wir uns diese Situation vorstellen der Krise und dann in eine Gruppe geraten, mit diesen Schwierigkeiten, die Herr Mumimi eben, oder diesen Gedanken, die Herr Mumimi eben geäußert hat, werden Sie wahrscheinlich da oft konfrontiert, oder?
Absolut. Und ich kann zunächst mal sagen, ich habe die Sequenz verstanden, dass der Zuhörer, der das beschrieben hat gerade, also Respekt, deutlich Respekt, erstens, dass er sich hier outet, aber dass er das auch als für positiv am Ende der Kette sieht, obwohl er am Anfang da sicher herausfordernde Erfahrungen gemacht hat. Und das hat er ja beschrieben, diese Situation, erstmal mit sich selbst beschäftigt zu sein im Rahmen der schweren Krise, akuten, sogar suizidalen Krise, wurde ja gerade angesprochen, da quasi dann auch in die Klinik trotzdem zu gehen und diese Hürde zu übernehmen, ist erstmal, also finde ich respektvoll, das will ich so ganz deutlich unterstreichen. Und auf der anderen Seite mit anderen konfrontiert sein, ja, das ist ein Spagat, das ist auch ein Spagat für uns in der Klinik zwischen Einzel- und Gruppentherapie, auch aufgrund der Ressourcen und so weiter. Aber inhaltlich muss man sagen, wenn es denn gut gelingt, ist das eine wichtige therapeutische Unterstützung, dass Peers als Gleichbetroffene natürlich sich untereinander ganz anders verstehen können in den Erfahrungen und das Erfahrungswissen, so sagen wir ja. Das heißt, Betroffene mit Patienten in Gruppenkontexten sich unterstützen. Aber es ist, und das ist, glaube ich, die Erfahrung des Zuhörers, natürlich immer eine Frage der Zeit, dass das vielleicht nicht im ganz akuten Stadium hilfreich ist. Das kann ich gut verstehen.
Frau Eger, ist das eigentlich auch ein Thema in der Kinder- und Jugendpsychotherapie?
Auf jeden Fall.
Gruppen?
Auf jeden Fall. Und ganz viele Gedanken gehen jetzt, Herr Mumimi, schon in meinem Kopf hier rum. Weil wir eigentlich bei dem, also ich bin Tiefenpsychologin und mir kommt sofort die Idee des Frühen, ja, also wie beginnen wir unser Leben im dualen Setting mit einer engen Bezugsperson? Das heißt, uns geht's, also wenn es uns damals als Baby meinetwegen, ja, ein Baby hat genau die Zustände, die wir als Erwachsene auch haben. Und da sprechen wir von der dualen Beziehung. Das heißt, in der Krise wünsche ich mir eine duale Beziehung und keine Gruppe. Da wollen wir hinführen, zum Beispiel auch in den Psychotherapien, in der Kinder- und jugendlichen Psychotherapie, dass wir sagen dazu, triangulierungsfähig werden. Also, dass wir als Individuum in einer Gruppe bestehen können. Und das sind ganz, ganz frühe Prozesse. Und den Raum, Frau Professor Stengler, denke ich, Sie können ja vielleicht noch mal über das Setting der Klinik da mehr erzählen. Den haben Sie oft in den Kliniken nicht, weil da gibt es Liegezeiten. Ja, und wir haben in den Psychotherapien ein anderes Stundenkontingent und würden da zum Beispiel hingucken, auch bei dem Thema Depression, ja, welche Sachen kommen dazu, was müssen wir berücksichtigen, wie können die verankert werden und, und. Und ich denke, was wir alle wollen, wir Menschen und heute umso mehr als noch vor ein paar Jahren, ist Resonanz. Und wenn wir die finden im mitbetroffenen Bereich oder im professionellen Bereich, dann geht der Stress runter und uns geht's besser.
Und so haben Sie es ja auch beschrieben, Herr Momemi. Also ja. Sie haben diesen Prozess so auch für sich beobachten können.
Ich würde gerne auch noch was ergänzend hinzufügen. Also ich habe auch, als ich mich dann selber für mich geoutet hatte und dann auch in die Öffentlichkeit damit gegangen bin, habe ich sehr viel Stigmatisierung erfahren. Also dahingehend sogar, dass ich auch einen Job verloren habe oder irgendwelche komischen Bemerkungen fallen gelassen worden sind. Das ist zum Teil schon wieder besser geworden in der Gesellschaft. Aber ich finde, das ist jeden Tag wieder aufs Neue eine Herausforderung. Und ich habe aber allerdings auch positive Erfahrungen gemacht. Aber ich möchte auch nicht irgendwie bemitleidet werden. Ich möchte einfach ganz normal behandelt werden. Und ich kann trotzdem, trotz dieser ganzen Hürden, die da einem entgegenkommen, scheinbare Hürden, sage ich mal, ist es trotzdem sehr, sehr angenehm, wenn man die dann überspringt und dann irgendwie plötzlich sich ein Tal aufmacht, in dem man noch nie war und einfach eine Heilung erfährt, ja, die ganz zauberhaft sein kann. Natürlich gab es auch immer wieder Rückschläge oder auch Enttäuschungen mit anderen Menschen, aber ich habe mich einfach komplett neu kennengelernt und ich habe erst angefangen, eine tiefenpsychologische Gesprächsrunde zu führen und dann wollte ich eine Analyse machen. Da wurde mir davon abgeraten, aufgrund meiner Erkrankung, die ich habe. Und ich habe das dann aber trotzdem gemacht und der behandelnde Psychiater meinte, er würde mir damit eventuell mein Kunstwollen und meine künstlerischen Ausdruck damit kaputt machen. Das ungewollt natürlich.
Ne? Ist aber nicht geschehen.
Das ist nicht geschehen, das war für mich auch eine Herausforderung und das war eine Bereicherung. Auch die Psychoanalyse, die ging über ein paar Jahre und wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Bitte, bitte, liebe Menschenkinder, also, tut euch einen Gefallen und geht an die Öffentlichkeit oder geht erstmal nicht an die Öffentlichkeit, aber tut was für euch und sucht Psychiater, Psychologen. Das ist natürlich ein steiniger Weg, bis man jemanden gefunden hat.
Aber eben der Anfang muss gemacht werden, diesen Aufruf von unserem genau. Hörer Karushma Momemi. Vielen Dank dafür, auch für die Ermutigung hier an Hörerinnen und Hörer.
Ein schönes Pfingstwochenende.
Ein schönes Wochenende wünschen wir Ihnen auch. Ein Thema hat Herr Momemi eben angesprochen. Das waren eben auch die Hürden, die erstmal davor liegen. Über die Hürden würde ich auch gerne sprechen, Frau Stengler. Was ist eine Hürde? Was haben Sie festgestellt? Sie sind auch engagiert in der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde, abgekürzt DGPPN, und interessieren sich eben gerade dafür, wie psychotherapeutische Versorgung im Alltag aussieht, wie sie ankommt. Mit welchen Hürden werden, oder was ist da so ein Punkt, mit welchen Hürden werden die Leute konfrontiert, die sie vielleicht erstmal daran hindern, an eine Psychotherapie zu denken?
Ja, also das ist natürlich jetzt immer schwierig, dann so die Klagerunde zu eröffnen über die Versorgung, über die Finanzierung und so weiter. Und ich bin eine starke Vertreterin zu sagen, wir müssen realistisch sein, wir müssen schauen, was momentan einfach zur Verfügung steht. Und wir können natürlich immer mehr fordern. Aber die Grundidee ist nicht mehr, sondern anders. Wir müssen unsere Versorgungsstrukturen, die Versorgungsakteure und auch die Inhalte, die Methoden von Psychotherapie in diesem Fall, aber insgesamt von psychischer Versorgung anders gestalten. Und dazu gehört, Zugangshürden zu niedrigschwelliger zu gestalten. Das heißt, Menschen, die sich schon, und das muss ich nochmal eindeutig so sagen, die sich zum Beispiel in Telefonen Warteschleifen einwählen können oder die in der Lage sind, bei psychologisch-psychotherapeutischen Kollegen, ärztlichen Psychotherapeuten, wie auch immer, in bestimmte Wartelisten, Arrangements aufgenommen zu werden. Das sind schon die Patienten und Patientinnen, die das überhaupt können. Wir haben aber viele Menschen, die diese Hürde schon gar nicht nehmen können und die quasi schon daran scheitern, in die Wartesysteme, in die Telefonschleifen zu kommen. Das heißt, wir plädieren schon dafür, niedrigschwellig 24/7 Zugangshürden, telefonische, aber auch digitale Medien zu nutzen. Mhm. Das ist natürlich, man kann schon sagen, gerade Frau Egger hat die psychotherapeutischen Basics gerade angesprochen. Natürlich ist Beziehung face-to-face das A und O. Aber wir müssen in diesen Zeiten alle Möglichkeiten nutzen, dass Patienten eben nicht nur zu Öffnungszeiten und in Wartezeiten, die angegeben werden, sondern quasi auch freitags 19 Uhr und an Weihnachten und Feiertagen Zugang zu Hilfen haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, wenn wir von Hürden sprechen, dann auch, dass wir im deutschen Sozialrecht natürlich Menschen dazu, ich will mal fast sagen, zwingen, von einem zum anderen zu gehen. Der eine ist nicht zuständig, der andere muss angesprochen werden, der Hausarzt vermittelt in das nächste System, dort ist die nächste Warteschleife und so weiter. Also direkteren Zugang zu Hilfen, die eben nicht nur, wir sprechen heute über Psychotherapie, aber die nicht nur in einem Segment sind. Also Menschen brauchen auch Unterstützung, etwa bei der Arbeitswiederaufnahme oder bei der Wohnungssuche, wenn sie schwere psychische Krisen haben. Und das ein bisschen vernetzter herzustellen und nicht den schwer erkrankten Menschen von einem zum anderen zu schicken, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir in der Versorgung haben und was Hürden- und barrierenreich gestaltet ist, leider.
Wir sind beim Thema Psychotherapie, Bedarf, Chancen, Versorgungslücken. Und da weist uns unser Hörer Lars Rinner gerade per E-Mail darauf hin, ich möchte Sie passend zum Thema auf eine wunderbare Ausstellung zum Thema mentale Gesundheit im Hygienemuseum in Dresden hinweisen, über die wir ja im Sender auch wohl offenbar schon berichtet haben. Sehr vielseitig, vielschichtig die Denkanstöße gibt, die auch durch die geschilderten Erlebnisse der Erfahrungsexpertinnen, die meist auf Selbsthilfegruppen kamen und bereit waren, darüber zu sprechen, eine große Bereicherung für die Besucher darstellt. Sie geht noch bis Anfang April. Das müssen wir jetzt mal nachgucken. Anfang April wäre ja nun weiter schon gewesen. Das werden wir hier nochmal nachreichen, ob die, wie lange die Ausstellung auf jeden Fall geht. Auf jeden Fall gab es oder gibt es sie eine Ausstellung in Dresdner Hygienemuseum zu dem Thema. Sagt ja auch schon eine ganze Menge. Also, dass eben das auch Themen für Museen sind. Was mir gerade hier aufgefallen ist, dass unsere bisherigen Hörer, die wir in der Leitung hatten, Männer waren und auch weiter rufen Männer an. Frau Stengler, Männer, ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die Psychotherapie eher ein Thema ist oder ein Thema ist, wo Männer vielleicht eher noch so ein bisschen mit Vorbehalt rangehen. Wie ist Ihre Erfahrung da?
Ja, also das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz positiv und finde ich wichtig, das zu unterstreichen, dass das auch hier auffällt sozusagen. Wir haben bei verschiedenen Erkrankungen und über die Lebensspanne in verschiedenen Altersgruppen sozusagen ja unterschiedliche Geschlechterpeaks. Und es ist insbesondere bei depressiven Erkrankungen, und das ist, glaube ich, mittlerweile auch Bevölkerungswissen, das wird immer wieder gesagt, dass da vermeintlich Frauen häufiger erkranken und häufiger in die Versorgungsstrukturen gehen. Da wissen wir zum Beispiel, dass das eigentlich nicht so ist, sondern dass die Zugänge einfach von Männern traditionell in der Vergangenheit weniger genutzt wurden. Und das ist aber, und augenscheinlich auch hier in der Sendung, doch eine Entwicklung dahin, dass auch Männer sich eher trauen und wagen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, über diese Geschlechterstereotypen, die wir manchmal auch in der Gesellschaft, die wir selbst haben, aber die eben verschiedene Geschlechter auch leider erleben, sich hinwegzusetzen. Also zu sagen, der jetzt klassische, starke Mann traut sich eben doch mit einem psychischen Leiden in die Versorgung. Und die vermeintlich schwache Frau, die nur mit psychischen Leiden sozusagen zu uns kommt, ist eben auch nicht die Realität oder die Wahrheit ausschließlich, sondern es ist eben augenscheinlich eine Entwicklung, dass Männer von diesem Männerbild auch ein Stück abrücken, Gott sei Dank. Denn wir wissen, es gibt über die Lebensspanne, gerade bei Männern, doch Hochrisikozeiten, wo sie eben hochsuizidal sind und deshalb insbesondere auch psychische Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Das heißt, klar, klares Plädoyer für geschlechterdifferenziertere Betrachtung und insbesondere Ermutigung der Geschlechtergruppen, die bislang nicht in der Versorgung waren.
Und wir haben einen weiteren Mann in der Leitung, Tobias Engel. Schönen guten Morgen, Herr Engel.
Guten Morgen in der Gruppe.
Sie haben auch eine Aufgeschlossenheit der Psychotherapie gegenüber.
Sehr aufgeschlossen. Ich bin seit 15 Jahren habe ich Depressionen und die schwankt mal hoch und runter. Vor 15 Jahren war es also ganz furchtbar gewesen. Da habe ich dann eine Notbremse gezogen, habe wegen Überarbeitung, wegen Burnout, war ich zum ersten Mal zur Klinik gegangen. Und da habe ich da erstmal alles erfahren über mich selbst, über die Belastung, was ich überhaupt von mir erwarten darf an Körper, ne? An Belastung. Und da habe ich dann auch eine Gruppensitzung, die finde ich besonders immer sehr, sehr wichtig, um so auszutauschen, wie die anderen Leute mit den Problemen umgehen. Und da hat ein Psychotherapeut eine Bemerkung gegeben gehabt, weil einige ist doch peinlich fanden, hier zu sitzen. Er hat gesagt, ganz im Gegenteil, es ist genau richtig, dass Sie alle hier sitzen. Sie wissen, was mit Ihnen nicht richtig ist und brauchen Hilfe, das wissen Sie. Die da draußen sind, die ganz verrückt und überarbeitet arbeiten und glauben, sie schaffen das alles, können alles machen und werden dann also richtig krank. Die sind krank, die müssen dann auch zur Psychiatrie. Und das hatte mich dann auch sehr aufgebaut. Und jetzt bin ich zum zweiten Mal jetzt in der psychosomatische Klinik gekommen, weil das Arbeitsklima massiv schlecht geworden ist, Arbeitsdruck extrem hoch. Und somit diese Depression, die also in der Firma komplett kollektiv also verbreitet wird, das ist also sowas Krankes habe ich noch nie erlebt. Und da habe ich gesagt, du musst raus, du musst einen Puffer finden für dich und ein Schutzschild, persönlichen Schutzschild aufbauen, dass ich nicht noch mal in so eine schwere Depression reinrutsche.
Hilft Ihnen das bei der Arbeit jetzt? Also weil Sie sagen, dieses Klima oft in der Arbeit ist ein solch belastendes und deswegen haben Sie sich in Therapie wieder begeben. Hilft es Ihnen?
Die Therapie, ja. Ich bin jetzt in der siebte Woche komme ich bald rein und vor 7 Wochen habe ich gekriegt, zuerst vor 5 Wochen und dann hat man mir geraten, noch 2 Wochen ranzuhängen, weil ich die Nötigung habe, noch länger Auszeit zu nehmen und es hilft mich mental. Vor allen Dingen auch mit der Situation später noch besser umgehen zu können. Ich erlerne hier mein Handwerkszeug, um mich zu schützen, mich persönlich zu schützen.
Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das ist, glaube ich, die Arbeitswelt und der Leistungsdruck, der viele Menschen also derartig belastet, dass sie eben tatsächlich Hilfe benötigen. Frau Eger, Sie nicken, obwohl Sie im Kinder- und Jugendlichenbereich vorrangig sind. Sie haben ja auch mit Erwachsenen zu tun. Was ging Ihnen da eben durch den Kopf?
Ja, ich habe eigentlich vornehmlich mit Eltern zu tun, die ihre Kinder bei mir anmelden und das erlebe ich so. Und es ist unglaublich schwierig, zum Beispiel gemeinsame Termine zu finden, weil die Eltern eingebunden sind in Arbeitswelten, in Realitäten mittlerweile. Also Zeit ist heute eigentlich das höchste Gut mittlerweile. Und ich erlebe das auch, dass ein unglaublicher Druck auf den Eltern lastet, dass unglaublich viel Konkurrenz geschürt wird gerade, dass die KI unglaublich Angst macht vielen Berufsbereichen. Und was Sie sagen, Herr Engel, ist, ich habe so viel über mich selbst erfahren und das wollen wir. Ja, wir wollen, also Psychotherapie schafft Bewusstsein. Und ich muss erst mal einen Blick für etwas bekommen. Ich muss etwas wahrnehmen können und daraus dann Bewusstsein entwickeln, wenn ich etwas verändern möchte. Und das ist der Weg, den wir letztendlich in den psychotherapeutischen Behandlungen gehen möchten, mit dem im Kinder- und Jugendbereich, mit dem System der Familie, ja, weil ich kann ein Kind nur so gut und schlecht behandeln, wie die Eltern in den Prozess integriert werden.
Ein Thema, was ja, bitte.
Entschuldigung, ich wollte mir, also es drängt mich, Herr Engel, Sie da auch zu bestärken nochmal, in dem, das fand ich sehr eindrucksvoll, Sie haben gesagt, dass Sie die Erfahrungsexperten sind, dass der Psychotherapeut, mit dem Sie in Kontakt waren, auch Sie als Experte bezeichnet hat, als Erfahrungsexperte. Das finde ich wichtig, das hatten wir am Anfang der Sendung ja schon mal unterstrichen. Und ich glaube auch, neben diesem Belastungsfeld, und Frau Eger hat das ja gerade beschrieben, wie die Arbeitswelt sich verändert, aber dennoch die Arbeit als Ressource zu begreifen und zu sagen, ich will im Arbeitsleben vielleicht anders, mit anderen Schwerpunkten und mit anderer Einordnung und Balance, aber ich begreife auch Arbeit als einen Schwerpunkt, weil es strukturiert mein Leben, es schafft soziale Kontakte und so weiter. Also auch dieses Spannungsfeld zu bewältigen und selbst letztlich da resilienter zu werden, da kann ich Sie nur noch mal bestärken. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zielkriterium psychotherapeutisch und psychiatrischer Behandlung.
Herr Engel, danke schön für Ihren Anruf.
Gerne schön.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und begrüße am Telefon Ariane Taikowski. Schönen guten Tag, Frau Taikowski.
Ja, hallo. Ich habe ein bisschen zugehört. Ich bin der Psych- oder ich muss anders anfangen. Ich war der Psychotherapie über 20 Jahre gegenüber sehr offen. Mhm. Ich habe mir die Hacken abgerannt nach einem Psychotherapeuten. Ich habe Warteschleifen in Anspruch genommen. Ich war in der Psychiatrie, weil ich keinen ambulanten Psychotherapieplatz bekommen habe. War aber nach der Klinik genauso schlau wie vor der Klinik, weil da absolut nicht die Kapazitäten waren, die Station. Also ich war im jüdischen Krankenhaus damals und die Station war vollkommen überbelegt. Das heißt, es waren teilweise 4 oder 5 Betten in einem Zimmer, wo nur 3 Betten drin sein sollen. Und mir hat die Psychiatrie nicht geholfen. Ich habe mich dann ans Zentrum für Gesundheit, der AOK, gewandt. Und da wurde mir gesagt, dass ich keine Psychotherapie dort bekomme, mit der Begründung, dass ich in einem Obdachlosenheim gemeldet bin. Und Menschen, die in einem Obdachlosenheim gemeldet sind, bekommen genauso wie Schwangere dort keine Psychotherapie. Man ist da nicht mehr auf mich eingegangen, sondern hat einfach gesagt, ja, das ist so, wenn sie irgendwann mal eine Wohnung haben oder eine sicherere Wohnform, können sie gerne nochmal kommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, mich sieht weder eine Psychiatrie nochmal von innen, noch ein Psychotherapeut, weil ich einfach enttäuscht bin, ja, weil die Vernetzung überhaupt nicht funktioniert.
Ich höre, dass Frau Stengler direkt darauf eingehen möchte, Frau Stengler.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar und ich glaube, wir alle sind sehr dankbar, dass Sie sich aus dieser Position und mit dieser absoluten im Lande ja sehr, also unglaublich, kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der nicht in so einer Situation ist, obdachlos zu sein, in so einer Situation jetzt auch hier melden. Das finde ich wirklich wichtig und ich kann Ihnen nur sagen, das ist, Sie beschreiben da ein Defizit, was wir an vielen Stellen haben, aber es gibt dafür sehr wohl Möglichkeiten. Wir haben, ich weiß nicht, wie das in Ihrem Wohnen- und Sozialkontext ist, aber wir haben ja aufsuchende Behandlungsformen. Nicht in der Psychotherapie im engeren Sinne, also in der zugelassenen Psychotherapie ist das häufig, Frau Eger wird das sicher bestätigen, häufig schwierig aufgrund verschiedener Bedingungen wirklich aufsuchend konsequent Psychotherapie zu betreiben. Aber es geht. Und es geht insbesondere auch aus Klinikstrukturen vielleicht ein bisschen leichter tatsächlich. Wir haben das nicht nur in Leipzig, es gibt es eben auch in Berliner Kliniken. Es gibt in vielen Stellen im Bundesland, im Bundesgebiet aufsuchende Behandlung, die auch in also Menschen, die in Wohnungs- und Obdachlosigkeit leben, erreichen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir noch deutlich zu wenig haben, aber wo wir diesen Missstand, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wir haben eben nicht nur wartezimmerfähige Menschen, die Psychotherapie in Anspruch nehmen können, sondern wir haben Menschen, die randständig leben, die in sozial dramatischen Verhältnissen, im Übrigen auch Kinder und Jugendliche leben und die wir aufsuchend behandeln können. Also
wo findet man die? Wo findet jemand, der uns jetzt hört?
Also es gibt da keine Koordinationsstelle. Man kann in Berlin zum Beispiel bei der Psychiatriereferentin, es gibt eine Psychiatriereferentin beim Land Berlin, die, das müsste man eingeben, ich habe jetzt den Namen nicht, die aber die aufsuchenden Behandlungsformen in Berlin kennt. Ich weiß, dass es am Vivantes Krankenhaus im Urban zum Beispiel aufsuchende Möglichkeiten gibt, aber auch an anderen Stellen. Aber ich würde über die Psychiatrie-Referentin gehen oder ich kann im Nachgang hier in der Sendung eine Mailadresse zur Verfügung stellen, über die Hilfen da angefragt werden können.
Frau Eger hat auch eine Idee?
Ja, hier in Berlin ist es so strukturiert, ich weiß, Leipzig ist ja sehr sozialpsychiatrisch vorreiterisch und das hat auch viel mit dem ehemaligen Psychiatriekoordinator zu tun und die gibt es hier in Berlin auch in jedem Stadtbezirk. Also die Psychiatriekoordinatoren, die wissen, welche Versorgungsangebote und Landschaften es in den jeweiligen Regionen gibt. Und was Sie sagen als Hörerin ist ja eigentlich, dass Veränderung immer auch auf der betroffenen Perspektive herauskommt. Also seien Sie bitte weiterhin mutig und melden Sie Ihre Bedarfe an. Und und das kennt Frau Stengler auch, wir müssen, und in Spanien sagt man, die Deutschen sind cabezas cuadradas. Also wir sind Quadratköpfe mit Bestimmungen und Vorschriften. Und Hilfen kommen häufig nicht aufgrund von Bestimmungen und Gesetzen und Vorschriften zu Menschen. Und das sollten wir dringend überdenken.
Und deswegen solche Aufrufe auch wie Frau Talkowski. Frau Talkowski, vielen Dank dafür, dass Sie diesen Aspekt hier mal eingebracht haben und zu Gehör gebracht haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, Ihnen auch alles Gute. Und wie gesagt, es muss ein Umdenken stattfinden. Ansonsten werden die Psychiatrien immer mehr überlaufen sein. Ehrlich.
Sagt unsere Hörerin Ariane Teikowski. Dankeschön dafür. Übrigens habe ich eine E-Mail-Adresse oder beziehungsweise eine Internetadresse, die vielleicht auch weiterhelfen kann. www.psychenet.de. Da findet man doch auch viele, viele Informationen. www.psychenet.de. Wir diskutieren hier heute ja über Psychotherapie. Braucht unsere Gesellschaft mehr Therapieplätze oder vielleicht andere Lebensbedingungen? Sollte Psychotherapie stärker ausgebaut werden? Was sind Ihre Gedanken dazu? Oder schildern Sie Ihre Erfahrungen? Mussten Sie lange auf einen Platz warten oder kommt Psychotherapie aus irgendeinem Grund vielleicht für Sie auch gar nicht in Frage? Auch darüber können Sie uns gerne erzählen. Hier bei mir sind Carmen Eger, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, und Katharina Stengler, Psychiaterin und Direktorin des Zentrums Seelische Gesundheit Helios Park Klinikum Leipzig. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, und da begrüße ich Paula Weber. Schönen guten Tag, Frau Weber.
Ja, guten Tag in die Runde.
Sie haben lange danke. Gewartet und ich bin froh, dass ja. Sie gewartet haben.
Ja.
Was ist Ihr Punkt in Sachen Psychotherapie?
Ja, ich wollte mal kurz meine Erfahrungen mitteilen, die ich machen musste. Ich sage das jetzt musste. Wenn man in so einer Situation ist, dann kommt man sich erstmal vor wie ein Schwimmer im Ozean und da sucht man ein Ufer. Und das fand ich eben nicht. Ich hatte da mehrere Ärzte dann auch ausprobiert, mehrere Psychotherapeuten, nachdem man mich überwiesen hatte, mit Citalopram zum Beispiel, auch erstmal mir dann so zu helfen und dann in eine Therapie zu gehen. Und was ich eigentlich da suchte bei diesen Psychotherapeuten, die einem helfen sollten, wäre Beziehung gewesen, Menschen, ein Herz, Trost und Nähe, um erstmal mich abzufangen, ja. Mhm. Und Geduld, natürlich die Hürden, die waren ja auch da schon damals, ja. Also das ist dann genau das, was auch schon gesagt worden ist, die Hürden überhaupt irgendwas zu kriegen. Und da muss man schon wieder arbeiten und machen und das ist wahnsinnig energieraubend. Die hat man aber nicht, diese Energie, ja.
Ja.
Dann war ich eben bei, ich glaube, 3 oder 4, habe eben dann geguckt, ob ich da diesen Menschen finde und ich fand sie nicht. Klar, das wissen die ja nicht, wer da kommt und was man braucht. Ne? Also das ist, man sucht irgendwo erstmal so eine Art, die Eltern, die Mutter, ne? Aber das ist ja auch dann die Projektion, das lassen ja Psychotherapeuten auch nicht zu, dass man so Projektionen macht, aber um den ersten Mal aufzufangen, wäre das natürlich hilfreich. Die wissen natürlich, wer kommt.
Mir gegenüber sitzt die Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Carmen Eger und hat in dem Moment, wo Sie gerade gesagt haben, das lehnen Psychotherapeuten ja ab, heftig mit dem Kopf geschüttelt, Frau Eger.
Echt?
Ja, Frau Weber, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Wenn man heute Psychotherapeut werden möchte, je nach Verfahren, muss man selber Lehrtherapie machen. Und auch ich bin dann Leidensgenossin von Ihnen gewesen und hatte genau die gleichen Beweggründe wie Sie auch, weiter zu suchen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich darf eigentlich das, was mir wirklich widerfahren ist, nicht projizieren, in Anführungsstrichen, und dass ich viel mehr Resonanz, Beziehung bräuchte. Ich bin fündig geworden und wir haben sehr abstinente Verfahren heute in der Psychotherapielandschaft, aber wir haben zum Glück auch die sogenannte intersubjektive Wende. Das heißt, dass wir Methoden entwickelt haben, verstanden haben, dass Menschen die Beziehung brauchen, auch in der Psychotherapie. Und zum Beispiel die psychodynamischen Verfahren, wir arbeiten mit diesen Projektionen, die sind ganz wichtig.
Also das muss ich jetzt mal übersetzen für mich und andere Hörerinnen und Hörer oder übersetzt bekommen. Mhm. Also Frau Weber hat gesagt, sie hat eigentlich einen Menschen wie eine Mutter gesucht und das lehnen ja Psychotherapeuten ab. Und Sie sagen jetzt, es gibt Verfahren, die wo Psychotherapeuten tatsächlich diese Rolle übernehmen. Herz, Trost, Nähe, Geduld, glaube ich, waren die Stichworte, die Frau Weber genannt hat. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das das nennt man Übertragung. Also wir alle haben das haben wir vorhin schon kurz angeschnitten gehabt, ab dem Säuglingsalter, in der Interaktion lernen wir Bindung. Und es gibt nicht die Bindung, sondern es gibt verschiedene Bindungsstile. Und je nachdem, welche Matches und Mismatches ich erlebt habe mit meinen primären Bezugspersonen, habe ich dort wie so Lücken im Selbst oder habe sie nicht. Und damit arbeiten wir. Wir arbeiten damit, was überträgt mein Gegenüber auf mich, was bringe ich auch mit, was man auf mich übertragen kann. Zum Beispiel junge Therapeuten haben mit Patienten andere Übertragungssituationen als ältere und so weiter und so fort. Und wir wiederum haben dann eine sogenannte Gegenübertragungsreaktion. Und das ist eigentlich das Spannende. Diese Szene, die sich im Resonanzraum, ja, wir sind in einem Feld, wir sind in einem resonanten Feld miteinander und beeinflussen uns gegenseitig, Therapeut und Patient in Anführungsstrichen.
Nach welchem Stichwort sollte Frau Weber, wenn sie so eine Person sucht, suchen?
Na, erstmal ist das Verfahren spezifisch. Und dann gibt es so, also heute neuere Verfahren, zum Beispiel ist die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die geht sehr stark auf die Beziehungsebene oder auch die psychodynamisch-interaktionelle Methode oder auch die übertragungsfokussierte Methode.
Frau Weber, Sie haben ja sehr gut beschreiben können, was Sie gesucht haben. Hätten Sie das auch oder ja, konnten Sie das in diesen Kennenlernstunden, denn jeder Psychotherapie sind ja auch erstmal Stunden vorgeschaltet, wo sich Patientin oder Klientin und Therapeutin kennenlernen. Konnten Sie das so verbalisieren, was Sie da eigentlich gesucht haben?
Nein, weil in diesen Zuständen kommt man nicht mehr an sich selber ran. Ja? Das sind so Sachen, die laufen eigentlich so im Herzen ab. Ja? Und wenn Sie jetzt zum Fremden kommen, Sie wissen ja nicht, wo Sie hinkommen. Also was ich fand, ich habe mir extra jetzt eine Liste gemacht, was ich suchte und was ich fand. Was ich fand war erstmal eine Stille, eine Form, ich erzählte dauernd. Ich habe dann auch immer das Gefühl gehabt, ich muss die da unterhalten, da kommt ja gar nichts. Ich war also bei verschiedenen, ja. Und dann saßen die so gegenüber, die Zeit hat getickt, 3/4 Stunde, ja. Dann dachte ich, naja, der sagt nichts, jetzt, der fühlt sich vielleicht mit mir unwohl. Das ist vielleicht auch meine Geschichte, weil ich muss funktionieren. Ja. Da habe ich dann halt erzählt und geguckt und auch gefragt. Und da habe ich aber wenig Antwort gekriegt. So eine Belauerung bei einigen auch, dass sie irgendwas rausziehen können jetzt. Dann musste ich mir überlegen, was sagst du jetzt, dass der nicht in eine falsche Richtung abbiegt. Ja.
Also dann sehr, sehr anfordernd, herausfordernd überhaupt.
Mhm. Dann empfand ich mich als Kunde, die Zeit war gemessen, so bürokratisch und als ob man mich so verwaltet, als einer unter vielen. Und bei einer hatte ich dann noch, die hat mich dann mal gefragt, haben Sie an Suizid mal gedacht? Und weil ich ja dann jetzt bei der Fachfrau bin, habe ich gesagt, ja, ab und zu, wer denkt da nicht dran? Und dann sagt die zu mir, Sie wissen, was ich jetzt tun müssen, muss, wenn ich Sie das nochmal sagen, dann kommen Sie in die Geschlossene. Ja, und da war es aus. Ja? Also wo soll ich das sagen, wenn nicht dort?
Ja, Frau Stengler, ja? Was würden Sie, also wenn Sie das sich ja so anhören, sind das Erfahrungen, mit denen vielleicht Patienten häufiger konfrontiert werden? Und dann vielleicht auch irgendwo, wo kann man diese Erfahrungen lassen?
Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, es gibt natürlich eine große oder zumindest eine relevante Differenz und Abstand zwischen dem, was wir einerseits als Profis können. Frau Egger hat es schon gesagt, welche Methoden wir haben, welche guten Akteure und Akteurinnen es gibt und welche hochprofessionellen Menschen und Methoden auf der Profiseite. Und trotzdem muss man natürlich sagen, genau das, was hier beschrieben wird, ist die Realität. Auch das passiert selbstverständlich und das ist tragisch und das ist immer wieder wichtig, auch diese negativen in der Landschaft natürlich vorkommenden Erfahrungen zu berichten. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, die Sie haben, egal wie wir das auf der professionellen Seite meinen oder wie es methodisch angelegt ist, psychotherapeutisch, diese Wahrnehmung, die Sie im Hier und Jetzt dann auf der Couch oder am Stuhl haben, ich werde belauert, diese ganzen Begriffe, die Sie genannt haben, die einem ja schaudern lassen, ja, die einem ja dass die Haare auf den Arm hochstellen, und da sind wir nicht psychisch betroffen. Also wie muss es Ihnen da bloß gehen? Ich kann dann nur sagen, das ist eine furchtbare Erfahrung. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, natürlich sind diese Unterschiedlichkeiten und insbesondere wenn es um das Thema geht, Suizidalität, immer nur am Einzelfall dann auch korrigierbar, weil im großen System haben wir natürlich Möglichkeiten. Und vielleicht darf ich noch kurz darauf eingehen, weil mir das auch für Sie sehr wichtig ist, für die Zuhörerin.
Thema, ich sage, ich habe manchmal lebensüberdrüssige Gedanken. Ich werde danach gefragt, dann gebe ich das zu, dann sage ich das und dann kommt der Wink, dann kommen sie auf die geschlossene. Das ist auch für uns, für die Kliniken, die sogenannte geschützte oder geschlossene Stationen zuweilen vorhalten und vorhalten müssen, natürlich auch eine Schwierigkeit, dann mit Menschen plötzlich, dass Menschen zu uns kommen, die einerseits in Not bei einem niedergelassenen Kollegen sowas gesagt haben und wir dann sozusagen diejenigen sind, die in solche Stationen und solche Zwangsmaßnahmen kommen. Also Suizidalität ist ein hochsensibles Thema und ich würde mir wünschen, dass das im psychotherapeutischen Kontext, gerade Psychotherapie bei Suizidalität, einen größeren Stellenwert hat. Wir wissen, dass psychisch erkrankte Menschen, und da greife ich Sie hoffentlich auf, die Hörerin, über viele Jahre immer wieder dauernd suizidale, lebensüberdrüssige Gedanken haben. Und die einzig wichtige Frage an der Stelle ist, hat es Handlungsrelevanz hier im Jetzt, hier und jetzt? Das heißt, welche Schutzfaktoren können wir gemeinsam in dem psychotherapeutischen Gesprächsprozess aufbauen gegen ihre lebensüberdrüssigen Gedanken? Gibt es ein sozial stabilisierendes Feld? Haben Sie Telefonnummern, die Sie ziehen können? Wie können wir uns morgen, übermorgen vielleicht auch telefonisch dazu verständigen? Also um eben nicht diese Keule, dann müssen Sie auf die geschlossene. Es geht also um verbindliche Suizidpakt. Verabredungen, die wir da treffen müssen mit den Betroffenen. Und das geht natürlich auch.
Frau Eger wollte noch was kurz ergänzen.
Das machen wir tatsächlich. Also ich mache das mit meinen Verfahren, die ich gelernt und lebe, machen wir das genau so. Also wir schauen, wie akut ist die Suizidalität. Und da gibt es Abstufungen und wir machen immer bei bestimmten Personengruppen Rahmenvereinbarungen, dass die auch wissen, was sind Schritte, was ist möglich, was nicht. Und also meine Patienten haben alle meine Handynummer. Ja, und ich habe es noch nie erlebt in all den Jahren, dass der mit jemandem missbräuchlich umgegangen ist.
Frau Weber, Sie haben ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Ich danke für Ihren Mut dazu.
Darf ich dazu noch mal was sagen? Also ich weiß ja, dass es Haftungsfragen sind, wahrscheinlich für die Therapeuten irgendwie. Naja, gut, sie sollten natürlich schon. Ich meine, wo kann ich denn das sowas sagen, wenn nicht dort? Das ist doch eigentlich normal, ja. Und dass jeder mal vielleicht dran denkt, ja. Warum wird es so ausgeschlossen? Wenn man das zulassen würde, das wäre die erste Form der Therapie, dass man das zulässt und sagt, ja, mir geht es auch manchmal so, verstehe ich, klar, aber da wissen Sie uns, und so weit kam es gar nicht.
Ja, bei einer anderen Therapeutin, erfahren Sie hier starkes Kopfnicken und Zustimmung, Frau Weber. Ihre Leitung ist jetzt leider sehr, sehr brüchig geworden. Ich würde mich da aus diesem Grunde jetzt auch von Ihnen verabschieden und nochmal bedanken für den Mut. Und dass das Thema, das wichtige Thema hier ja doch auch ziemlich breit jetzt diskutiert wurde. Ich danke Ihnen dafür, Frau Weber. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, Ihnen auch, danke.
Danke. Ein Hörer hat uns geschrieben und stellt eine Frage. Und zwar, wie sieht es aus mit Psychotherapie für ältere Menschen, etwa 60 bis 80 Jahre? Ich vermute, schreibt er, dass niedergelassene Psychotherapeuten mit älteren Menschen nicht so gerne arbeiten. Beispielsweise Einsamkeit mit Depression im Alter, weil da nicht mehr viel zu machen ist, schreibt er. Bei älteren Menschen wird nach meinem Eindruck mehr mit Medikamenten, selten mit Psychotherapie gearbeitet. Stimmt mein Eindruck? Gibt es da Zahlen? Frau Stengler, können Sie dem Hörer antworten?
Ja, na jenseits der Richtlinien und Altersgrenzen, die es gibt, gibt es aber natürlich psychotherapeutische Unterstützung. Und ich muss das vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen, um das so ein bisschen einzuordnen. Also einerseits haben wir Richtlinienpsychotherapie, niedergelassene Kollegen, Kolleginnen, die den Mammutteil da abdecken. Und es gibt aber auch zum Beispiel an den Krankenhäusern die psychiatrischen Institutsambulanzen, psychosomatische Institutsambulanzen. In gemeindepsychiatrischen Verbünden gibt es Institutsambulanzen, die auch psychotherapeutische Leistungen vorhalten, nicht in dem, aber das spielt für den Betroffenen und die Betroffenen dann nicht die Rolle, nicht in dem Abrechnungssystem wie die niedergelassenen Kollegen, aber es gibt unterschiedliche psychotherapeutische Möglichkeiten auch im Kontext der Versorgungsstrukturen und gerade die Anfrage für Ältere 60 bis 80 und aufwärts ist angesichts der demografischen Entwicklung natürlich, dieses Stichwort muss man da bedienen, ist für uns in den Institutsambulanzen psychiatrisch-psychosomatisch ein großer Schwerpunkt, weil wir auf der einen Seite, und da darf ich vielleicht diese Spektrumsenden bedienen, weil wir auf der einen Seite erleben, dass Menschen mit zunehmendem Lebensalter, und da will ich gar nicht die Grenzen bei 60, 65 oder irgendwas, was häufig so definiert ist, setzen, sondern Menschen mit zunehmendem Lebensalter natürlich andere Herausforderungen haben, sowohl was die somatischen Zusatzerkrankungen angeht, was aber auch Abschiede, Verlust angeht. Menschen verabschieden sich von Menschen, die in der Umgebung sterben, verabschieden sich aber von Kindern, die in andere Regionen ziehen, verabschieden sich vom Berufsleben. Also es gibt spezifische Themen, unter anderem Abschied in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, die für Menschen in höherem Lebensalter relevant sind und psychotherapeutisch bearbeitet werden können und müssen.
Also Sie würden dem Hörer, der geschrieben hat, widersprechen, dass bei älteren Menschen seinem Eindruck nach vor allem Medikamente und selten Psychotherapie.
Nein, ich wollte einerseits nur sagen, also es ist notwendig. Ich glaube aber, und das ist die Versorgungsrealität, dass das deutlich zu wenig berücksichtigt wird. Deshalb will ich ihm recht geben an der Stelle, dass ganz schnell Alter mit Ressourcen, also mit weniger Ressourcen, mit Defiziten verbunden wird und dann ganz schnell die medikamentöse Keule gezogen wird und auch auf die somatischen Beschwerden abgehoben wird. Also es wird zu wenig berücksichtigt, da muss ich ihm absolut recht geben, aber die Möglichkeiten sind enorm.
Sagt hier Katharina Stengler. Eine E-Mail habe ich noch von einer Frau, die ebenfalls anonym bleiben möchte, vielleicht Frau Eger. Ich habe für mich eine sehr wichtige Frage, schreibt sie. Mein Sohn, 42, ist nach dem Tod meines Mannes vor mehr als 2 Jahren in ein tiefes Loch gefallen. Er kann nicht mehr arbeiten, hatte auch suizidale Gedanken. Die Welt sei nur noch schlecht und ich weiß nicht, wie ich ihm noch helfen kann. Ich zahle zum Teil noch alles, Miete, Krankenkasse, alle anderen anfallenden Kosten. Das ist absehbar, dass das nicht mehr so lange geht. Er geht zu keinem Arzt, meint, er sei nicht krank. Wie kann ich als Mutter für Hilfe leisten? Also jemand, der für sich selber keine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wo das Umfeld aber meint, er braucht dringend Hilfe. Wie gehen Sie damit um oder was ist dafür vorgesehen?
Sie haben mich jetzt konkret angesprochen. Das wäre jetzt nicht mein Lebensalter sozusagen. Dieser junge Mann wäre nicht jetzt mal im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie, aber
es kommen ja auch vielleicht junge Erwachsene im Alter von 21.
Ja, und man muss dazu sagen, dass das ja genau die Situation ist, dass Menschen, das haben ja auch die Vorrednerinnen schon benannt, dass man in der Not, in der Krise
selber gar nicht sprechen kann.
Genau. Und deshalb ist es total verstehbar, dass es ein Anliegen der Mama, der Mutter gibt. Und ich muss jetzt an die systemische Therapie denken, die auch aufsuchen kann. Und hier ist beschrieben, dass es einen klaren Auslöser gibt, den Tod des Mannes, was das Familiensystem erschüttert hat. Und wo es Beziehungen gab, das hat jetzt Frau Professor Stengler auch gerade nochmal erwähnt, wo es Abschiede gibt, wo es Trauerprozesse gibt und, und. Und jetzt wäre die Frage, wo kann sich die Mutter nochmal in der Region beraten lassen? Und da hat Frau Stengler jetzt auch nochmal gesagt, es gibt die gemeindepsychiatrischen Verbünde, also eine Trägerlandschaft in Deutschland, die ergänzend, sagt das komplementären Bereich, ergänzend Unterstützung anbietet, zum Beispiel auch Rechtsberatung, weil was sie als Mutter haben, ist ja das Problem, dass ihr Sohn volljährig ist. Das heißt, dahinter in Anführungsstrichen werden sich viele Menschen auch verstecken. Solange ihr Sohn nicht selber kommt oder möchte oder kann, können wir nichts tun für sie. Das stimmt so nicht, weil es Notlagen gibt, wo auch der sozialpsychiatrische Dienst zum Beispiel in das häusliche Umfeld kommen kann, nach Hause, kann ein Gespräch führen und kann schauen, was sind die Bedarfe von dem Jungen, also von dem Mann. Also der sozialpsychiatrische Dienst, wieder die Psychiatriekoordinatoren kennen die Landschaft ihrer Region sehr gut und welcher Dienst welche Anlaufstelle wäre. Und dann gibt es auch den Bereich der rechtlichen Betreuung, dass jemand, wenn was auch natürlich eine große Einschneidung häufig in die Selbstbestimmung ist, aber wenn jemand so schwer erkrankt ist, dass er phasenhaft vielleicht nicht selbst für sich sorgen kann, kann das teilweise auch zeitweilig, nicht für immer und ewig, eine Unterstützung sein. Und die Angehörigenverbände natürlich, die sind auch sehr wichtig, weil die unglaublich viel Erfahrung haben.
Also es gibt verschiedene Stellen, an die sich diese Hörerin wenden könnte. Jetzt, wenn man aber weiterdenkt, in eine psychotherapeutische Behandlung kann ja nur tragen, wenn die Person, die dann dort über sich reden und nachdenken soll, tatsächlich auch mitmachen möchte, es also für sich selber dann tatsächlich als Notwendigkeit sieht. Frau Stengler, wie gehen Sie in Ihren, in, ja, wie ist da Ihre Erfahrung mit diesen Fällen?
Ja, das ist in optimalerweise so, aber man muss schon sagen, dass wir ja Menschen, also das, und da komme ich auf die ganz am Anfang schon mal geäußerte Bemerkung zurück, was ist Psychotherapie? Also Psychotherapie, wir gehen davon aus, dass natürlich, und so ist es ja auch definiert, im Wesentlichen verbale Techniken, kognitive, verbale Techniken führend sind in der Psychotherapie. Aber Emotionalität, Beziehungsaufnahme müssen wir ja auch zu Menschen herstellen. Ich will mal das Stichwort nennen, kognitiv beeinträchtigte Menschen, Menschen mit Intelligenzminderung, die auch psychisch erkrankt sein können. Also Menschen, die über die klassischen Psychotherapieverfahren gar nicht erreichbar sind. Das wurde jetzt von der Hörerin hier so nicht angesprochen als Mutter. Aber ich will nur sagen, also Menschen, die selber nicht so in der Lage sind, psychotherapeutisch vielleicht einerseits sich zu äußern, aber auch Verbindlichkeit oder Motivation ausreichend herzustellen, müssen wir trotzdem erreichen. Da ist also quasi dieser Prozess der Aufnahme von Beziehung schon die Psychotherapie. Und deshalb kann ich alles, was Frau Egger gesagt hat, nur unterstützen. Also wenn wir zum Beispiel in diesem konkreten Fall vielleicht nochmal die Angehörige, das kann sich ja sehr wohl an die Akteure wenden, kann ihre, auch ohne den Betroffenen zunächst mal ihre Sorge ausdrücken und sie kann da faktisch den ersten Beziehungskontext, der im häuslichen Umfeld stattfinden kann, es kann ein Telefonat geben, das Telefon, der Telefonhörer kann an den Betroffenen weitergereicht werden, es kann laut gestellt werden, es können Gespräche sozusagen in diesem Trialog hergestellt werden, ohne dass der Betroffene unbedingt am Anfang sich bereit erklären muss, Behandlung in Anspruch zu nehmen. Also man kann sehr flexibel und kreativ umgehen, um letztlich den Betroffenen doch zu erreichen.
Sie sind im Deutschlandfunk Kultur und wir diskutieren, reden und hören uns viele Erfahrungen an zum Thema Psychotherapie. Uns hat Herr Scharfenberger geschrieben und sagt, sehr geehrte Damen und Herren, zur jetzigen Sendung eine weitere Frage. Wie lässt sich Qualität einer Psychotherapie, insbesondere einer tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie und Analyse, beschreiben oder messen? Was sind Empfehlungen für potenzielle Patienten, Klienten auf der Suche nach guter Qualität? Dazu sage ich vielleicht, Herr Scharfenberger ist organisiert im Landesverband Baden-Württemberg der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, also durchaus auch mit dem Thema bewandert. Also wie lässt sich Qualität an der Psychotherapie eben beschreiben oder messen, Frau Stengler?
Also ich glaube, wenn konkret, das hatte ich jetzt gehört aus dem Text, die tiefenpsychologische Psychotherapie angesprochen wird, müsste das sicher Frau Eger vielleicht sagen.
Ja, Frau Eger, dann übernehmen Sie, Entschuldigung.
Herr Scharfenberger, ich weiß nicht, ob Sie im Bilde sind, aber der GBA, das ist der gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, hat genau dieses Thema jetzt unter der Lupe. Also es sollen neue Qualitätssicherungsverfahren eingeführt werden, deutschlandweit, wo geschaut werden soll, welche Form der Therapie, welches Setting ist für Patienten geeignet und welches nicht. Also man soll, ich sage es mal so salopp, einen positiven und einen weniger positiven Psychotherapeuten voneinander unterscheiden können. Wie soll das geschehen? Indem werden bestimmte Verfahren geprüft, die sind auch von der Bundesregierung zum Teil mit unterstützt. Aber auch wissenschaftliche, also Universitäten, beforschen gerade Monitoringverfahren und so weiter und so fort. Und da geht es darum, wie misst man Qualität? Das ist die große Frage. Woran messen Sie als Vater, als Mutter, Sie im Angehörigenverband, als Vater, Qualität? Da haben Sie Ihre eigenen Kriterien, wonach Sie ausgehen würden. Aber ist die Frage wäre dann wieder individualisiert, ist das dann die Qualität, die sich da abbildet? Und wir sehen in der Psychotherapie, wir gehen phasenhaft vor. Das heißt, wir haben Phasen, wo es unglaublich viel um Konflikte geht, wo wir diese Konflikte durcharbeiten müssen miteinander. Und das ist das Heilsame letztendlich, das ist das Beziehungsstiftende. Und wenn jetzt ein Mensch, der sozusagen die Qualität der Stunde einschätzen soll, wenn wir in einem akuten Peak der Konfliktphase sind, dann wird er diese Stunde als sehr unangenehm empfinden. Und das soll so aussehen, dass zum Beispiel, also meinetwegen ein Patient, Klient hat dann ein Tablet und soll vor der Stunde sein Befinden einschätzen und nach der Stunde sein Befinden einschätzen. Für die ambulante Psychotherapie würde das bedeuten, wir haben 50 Minuten, dass Sie erstmal 10 Minuten mit Fragebögen beschäftigt sind und wieder 10 Minuten am Ende. Und da sind wir sehr kritisch. Also wir prüfen das in den verschiedenen Verbänden auch im Moment. Wir prüfen das in den Psychotherapiekammern. Es gibt unglaublich viel, da können Sie auch bei den Kammern viel nachfragen. Plus und Minus.
Also Plus und Minus, kritisch wird kritisch gesehen, so eine Beurteilung von Patienten-Klientensicht aus, ist das natürlich verständlich, nach so einer Bewertung zu fragen.
Ich mache das in meinem Praxisalltag so, dass ich immer, also wir haben verschiedene Behandlungskontingente ja, immer Fragebögen gebe, wie zufrieden, also Qualität selber, mir eine Rückmeldung hole. Was nichts bringt, ist es, wenn es nur anonymisiert ist, weil dann kann ich nicht drauf reagieren. Und wir brauchen eine Fehlerkultur in der Psychotherapie. Ja, also wir müssen, oder in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychiatrie wird ja häufig auch in der Landschaft äquivalent verwandt. Da müssen wir hinschauen. Und natürlich müssen wir Profis auch hingucken, was machen wir nicht richtig, wo können wir uns verändern, verbessern.
Frau Stengler, Sie höre ich im Hintergrund.
Ja, weil ich noch ganz schnell, ich will die Zeit auch nicht ausdehnen, aber vielleicht für den hier organisierten Angehörigen nochmal. Ich glaube, jenseits von der individuellen Ebene, die natürlich hochrelevant ist und wichtig, und da stimme ich völlig zu, aber ganz übergreifend haben wir natürlich auf der einen Seite eine starke Symptomorientierung in den Qualitätskriterien, die sicher gerechtfertigt ist. Also das Symptom Depression, das Symptom Angst und so weiter soll weniger werden. Daran sind viele Studien, eine hohe Studienqualität, Evidenz häufig daran gemessen. Wohin wir aber müssen, und das ist die Fachgesellschaft, DGPPN wurde vorhin angesprochen, setzt sich sehr dafür ein und ich persönlich auch, dass wir Teilhabekriterien als Outcome, also als Erfolgskriterien von Psychiatrie und Psychotherapie vor allem festlegen. Also wie gut hilft Psychotherapie, Menschen in Arbeit zu bringen, in Leben zu halten, in Beziehungskontexten, also Teilhabekriterien. Das ist für Angehörige häufig ein ganz wichtiges Stichwort. Wie kriege ich meinen betroffenen Angehörigen wieder selbstständig? Wie kann er sich finanziell stützen und so weiter? Also das sollte und wird mit Sicherheit eines der wichtigen Qualitätskriterien zukünftig sein.
Qualitätskriterien der Psychotherapie werden hier also diskutiert. Spannendes Thema. Wir wollen mal wieder eine Hörerin mit hineinnehmen in die Runde. Die Telefone sind sehr gut belegt. Ich bedanke auch schon mal im Vorfeld für die lange Geduld. Helena Sachs, Dankeschön und schönen guten Tag.
Ja. Hallo, ich rufe aus Kiel an. Richtig schön, dass ich drangekommen bin. Genau, ich habe irgendwie überlegt, ob ich anrufe, aber ich hatte schon echt, ich sage jetzt mal, eine wilde Phase mit meinem Klinikaufenthalt. Ich habe lange keine Psychotherapie gemacht, habe eher so Familienaufstellungen gemacht und irgendwann nach meinem Studium, genau, hatte ich dann aber eigentlich wie so ein Burnout oder mir ging es halt überhaupt gar nicht gut. Und dann, genau, bin ich in eine Klinik gegangen, hier in der Nähe von Kiel und habe da echt, also es ist halt einmal natürlich das Problem, dass, dass oft halt eben Doppelzimmer vergeben werden und das ist auf der einen Seite verständlich, weil einfach nicht so viel Kapazität da ist, aber auf der anderen Seite, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der unfassbar viel Ruhe braucht dafür, um diese Prozesse zu verarbeiten. Und ich glaube, es gibt da auch viele andere, denen es so geht, oder ich habe es zumindest in der Klinik auch so erfahren. Und ich fand es einfach, also ich habe eigentlich gedacht, ich gehe da hin, mir wird endlich geholfen. Und ich habe aber im Prinzip eigentlich 5 Wochen oder 6 Wochen lang gekämpft. Also ich habe darum gekämpft, dass ich ein Einzelzimmer bekomme. Vor allem, weil ich halt 2 Mitbewohnerinnen hatte, die beide geschnarcht haben. Und ich habe halt einen extrem empfindlichen Schlaf. Und natürlich war ich dementsprechend am nächsten Tag auch nicht wirklich therapiefähig, weil ich halt einfach zu wenig geschlafen hatte. Und wir sind teilweise, also wir hatten einen Flur vorne bei uns vor dem Zimmer und wir haben uns echt abgewechselt bei der 2. Mitbewohnerin, die ich hatte und wir haben halt vorne im Flur geschlafen bei uns. Und ich fand das, also ich habe wirklich gekämpft und mein Psychiater, der war auch wirklich, also ich hatte das Gefühl, also auch ein Mann eben, älterer Mann. Und ich will mal gar nicht so auf diese Schiene fahren, aber ich habe da, glaube ich, doch wirklich erfahren, wie es ist, als Frau teilweise behandelt zu werden, als junge Frau, die sagt, ey, ich mache das nicht mit, ich will hier eine Veränderung. Also es war wirklich...
Also war mehr Kampf, als irgendwie tatsächlich, dass Ihnen geholfen wurde. Sie haben danach dann, was war die Konsequenz aus diesem Aufenthalt, weiterzumachen oder...
Also erstmal war es, nochmal ganz kurz dazu nur, erstmal war halt diese Option, das hatte, glaube ich, vorhin auch schon irgendwer gesagt, war halt, oder genau in die Richtung ging es auf jeden Fall, ja, entweder sie bleiben oder sie gehen halt, aber ich hatte zum Beispiel in dem Moment halt auch mit Suizidgedanken dann zu tun und das ist halt für mich dann keine Option gewesen, weil ich keine ambulante Therapie hatte. Und das, also ne, diese Aussage allein ist ja auch schon echt, also fand ich unfassbar. Ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft, weil ich glaube, ich bin Mensch, ich schaffe das dann irgendwie. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich Musiktherapie hatte, das hat mir unfassbar gut getan. Und die Menschen, die da waren, also ich habe teilweise zu den Leuten jetzt nach anderthalb Jahren immer noch Kontakt. Also das hat mir ganz, ganz viel gegeben, das muss ich sozusagen positiv dazu sagen. Aber die Klinik kann ich nicht empfehlen. Genau, und ich bin tatsächlich jetzt immer noch auf Therapieplatzsuche. Ich bin jetzt bei einer Frau in Beratungsstelle, aber ich finde es super schwierig. Also ich finde, das ist ein absolutes Problem und ich kenne so viele Leute, die es immer wieder versuchen, also gerade in meinem Freundinnenkreis, ne, junge Menschen, die echt was brauchen und die einfach keinen Platz finden oder es passt nicht und immer wieder aufgeben und ja. Wir unterstützen uns da gegenseitig, aber es ist wirklich sehr schwierig, was zu finden. Und das kommt da jetzt noch dazu, dass es halt diese Kürzung noch gibt, jetzt für die PsychotherapeutInnen. Und das ist natürlich, also da frage ich mich dann auch immer so, das ist immer wieder das Problem in unserer Gesellschaft, dass einfach an Stellen gekürzt wird, die halt die Basis dafür bilden, dass wir Gemeinschaft leben können. Also dass genau da gekürzt wird, wo, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie viele Menschen eben erkrankt sind, dass genau da gekürzt wird, wo eben Resilienz aufgebaut werden kann, damit wir ein gutes Miteinander haben, finde ich einfach immer wieder unfassbar.
Da machen Sie also ein Thema auf, was wir noch hier gar nicht angeschnitten haben, genau, was deswegen, aber sehr gut, weil das auch direkt ich auch weitergeben möchte, Frau Eger, wie wirken sich beispielsweise in einer Psychotherapiepraxis wie der Ihren die Kürzungen aus? Mhm.
Also sie sind beschlossen. Im Moment haben sie uns noch nicht direkt erreicht, aber sie werden uns wahrscheinlich in den nächsten Quartalen erreichen. Und Psychotherapie an sich hat ja oft auch gar nicht so einen guten Ruf. Ja? Also ambulant, wer weiß tatsächlich, wie es in Psychotherapie geht, die in Psychotherapie sind, die Menschen. Und andere Menschen denken, ich glaube auch viele Entscheidungsträger denken, dass Psychotherapie so ist, wie man sie in dem Film und in den Serien kennt. Aber ein Psychotherapiesitz wird von der KV zugelassen. Von das heißt Kassenärztliche Vereinigung des Landes, in dem man lebt. Bis dahin haben wir wahnsinnig lange Ausbildungen gemacht, die wir in der Regel selber finanziert haben. Das heißt, der Schlafmangel während dieser Phase war extrem mit hohen finanziellen Belastungen, wenn man nicht ein Setting hat zu Hause oder so, was einen unterstützen kann. Das heißt, man beginnt im Minus. In der Regel muss man in großen Städten die Sitze kaufen. Das heißt, man löst die ab. Ein halber Therapiesitz hier in Berlin kostet ungefähr 60.000 Euro bei den meisten. Das muss man dann als Kredit aufnehmen. Das muss man alles abzahlen. Und man muss ja irgendwie wirtschaftlich sein. Und das große Problem wird sein, das wissen wir alle, das wissen Sie, dass die Kosten steigen, aber unsere Honorare sinken. Und ich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ich brauche ganz andere Räume. Also das heißt, ich habe eine hohe Mietbelastung. Ich brauche unglaublich viele Versicherungen. Mein Bruttogehalt ist okay, mein Nettogehalt nicht. Mhm. Und das wird das große Problem, dass wir einfach gucken müssen als Psychotherapeuten, was können wir wirtschaftlich noch vorhalten? Was wird da möglich sein als Einzelpraxen oder Gemeinschaftspraxen und was nicht?
Um Geld zu bekommen, können dann eventuell Kolleginnen und Kollegen auf Selbstzahler oder Privatpatienten setzen?
Auch die privaten Krankenkassen haben Kontingente und wenn zum Beispiel Menschen in Behörden arbeiten, dann haben die einmal eine private Krankenversicherung, die Beihilfe, die haben unterschiedliche Stundenkontingente, die sind sich nicht einig, was Psychotherapie angeht. Dann ist die Frage, was hat der Klient-Patient für einen Abschluss in der privaten Krankenkasse getätigt für die Psychotherapie und deckt das Kontingent ab, was er eigentlich brauchen würde, zum Beispiel bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, das sind lange Behandlungen. Und wenn man dann sagt, bei den Krankenkassen, gut, da sind 30 Stunden Psychotherapie mit drin, damit kommen wir nicht hin. Mhm. Und Privatzahler, ja, wir haben eben von den Phasen auch gesprochen. Psychotherapie soll erstmal hilfreich sein. Wenn ich in einer Konfliktphase bin, erlebe ich Psychotherapie als verfolgend, als bedrängend, als Introjekt, keine Ahnung. Das heißt, da möchte ich nicht privat meinem Therapeuten zahlen, wenn es mir schlecht geht.
Die Situation also einer niedergelassenen ambulanten Psychotherapeutin, die Frage an Frau Stengler, also die unsere Hörerin Helena Sachs hier aufgemacht hat, das Thema eben der Kürzung. Wie ist das in Kliniken spürbar, Frau Stengler?
Also ich kann natürlich, also
oder
die eine
wird
Seite
es sein?
Der Medaille,
so.
Ja, die eine Seite der Medaille ist natürlich, dass Kürzungen in der Versorgung psychisch Kranker in diesen Zeiten, wo wir eine Zunahme an psychischen Belastungen, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, ne, ohne die schon bestehenden Bedarfe, aber wir nehmen Leben in Zeiten, wo psychische Belastung zunimmt. In diesen Zeiten ist das Signal hinsichtlich der Kürzungen natürlich ein absolut falsches. Und zwar an allen Ecken und Enden. Wir haben es jetzt hier mit dem Psychotherapeuten zu tun. Und aus Klinikperspektive haben wir ja andere Themen, die ich jetzt gar nicht bedienen will im Einzelnen, wo wir beschnitten werden, wo wir andere Versorgungspersonalbemessungen haben. Das will ich jetzt gar nicht hier, ist für die Hörer und Hörerinnen vielleicht auch im Detail jetzt nicht so wichtig. Aber die Kassen werden knapper, das ist insgesamt so. Und da ist dieses Signal schlecht. Aber ich muss auch sagen, und das ist einfach, wie soll ich sagen, wir müssen uns in diesen Zeiten, so schlimm das ist, natürlich trotzdem mit den Realitäten der Versorgungskonstellation auch beschäftigen. Und die Hörerin hat zu Recht ihre desolate Situation in der Bettenbelegungssituation angesprochen, aber wir haben in Deutschland verglichen mit allen anderen Ländern, mittlerweile ist das ja auch dieses Wissen bekannt, wir haben so viele Betten in dem psychiatrisch-psychotherapeutischen, aber auch im allgemeinen System wie in keinem anderen Land. Also die Bettenkapazitäten sind am Anschlag und die Situation, die beschrieben wurde, wird man nicht ändern können. Das ist eine banale Weisheit und eine dramatische, aber so ist das. Die Kapazitäten der Versorgung bei den Psychotherapeutinnen, das Verhältnis, was wir momentan, das gehört auch zur Wahrheit, wir haben knapp 30.000 Sitze, sind die Zahlen 2022, ärztliche und psychologische Psychotherapeuten in Deutschland. Wir haben demgegenüber weniger als ein Viertel niedergelassene Nervenärzte, Psychiater und so weiter. Die Versorgungskapazitäten sind genau umgedreht. Das heißt, die Quartalsversorgung bei Psychiatern, Nervenärzten und so weiter aus dem Psychbereich, ärztlicher Bereich, liegen zwischen 1.800 bis 1.000 Fälle pro Quartal. Bei den Psychotherapeuten ist es wesentlich geringer, ein Viertel bis ein Fünftel. Das hat nichts mit Qualität, das hat einfach was mit Kapazitäten zu tun. Das heißt, wir sind auch da in dramatischen Verhältnissen und ich glaube, wir müssen jenseits der Finanzierung, die Frau Egger ausgeführt hat, eben auch drüber nachdenken, wer kann was überhaupt noch bekommen? Müssen wir mehr auf Kurzzeit, sofort Kurzzeit Krisenpsychotherapie setzen, weniger Langzeitbehandlung, weniger, obwohl das sicher dem Einzelnen natürlich gut tut. Also wir müssen das gesamte System, nicht nur die Finanzierung, umstrukturieren.
Sagt Katharina Stengler hier, Carmen Egger ist auch im Studio und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Sachs.
Darf ich was sagen?
Sagen Sie?
Nur noch, genau, ganz kurz, also nur einmal, es geht ja nicht nur darum, das wurde mir ja dauernd gesagt, dass es keine Kapazitäten gibt, aber es geht ja einfach auch um den Umgang mit den PatientInnen. Also ne, wie einem das gesagt wird und ob man das Gefühl hat, okay, das stimmt jetzt gerade oder ich werde hier halt einfach nur rausbefördert, weil die ein Problem damit haben, dass ich halt irgendwie meine Meinung sage, weil es da einfach auch nicht so viele gibt, die sich trauen, was zu sagen, weil sie Angst davor haben, dass sie halt einfach dann entlassen werden oder so. Also es ist einfach eine Realität, die ich erfahren habe. Und dass meine Mutter zum Beispiel ein Jahr später in der Klinik war, sie hatte ein ähnliches Problem. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich gemerkt, wie viel bei mir hochgekommen ist. Das heißt, es hat mich in irgendeiner Form wirklich richtig doll getriggert nochmal, dass ich das erlebt habe. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Und ganz kurz nochmal, ich muss eine Freundin von mir auch noch unterstützen, weil die macht nämlich auch gerade eine Therapeutin-Ausbildung und die bezahlt, wie Sie gesagt haben, auch eben unfassbar viel Geld dafür. Ist echt am Limit ihrer Kräfte mit einem, weil sie nebenbei ja auch noch arbeiten muss. Und jetzt sitzt sie halt da und weiß, dass sie eigentlich noch weniger Geld als sonst kriegt und das ist einfach wirklich der Horror für sie und viele andere im Moment. Und ich finde, dafür müssen wir einfach auf die Straße gehen. Also klar ist es gut, dass wir also sie haben, aber trotzdem sollten wir uns nicht damit zufrieden gehen. Ich bin dankbar dafür, aber trotzdem kann man es immer noch besser machen, finde ich.
Also mit diesem so, wirklich... Frau Sachs, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Also mit dem Ganzen für und wieder das Bild eben hier rund gemacht, über das wir reden, über Psychotherapie hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben im Laufe der Sendung auch viel darüber gesprochen, wie schwierig es ist, vielleicht an eine Psychotherapie zu kommen. Mich bewegt noch so die Frage, gibt es eigentlich auch Patientengruppen, von denen man ausgehen kann, eine Psychotherapie würde ihnen gut tun, aber sie fühlen sich gar nicht angesprochen. Also wie erreicht man Patientengruppen, Frau Egger?
Manchmal durch Zufall und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Psyche doch auch im somatischen Bereich gedacht wird. Also ich habe einige Patienten, das ist dann Mund-zu-Mund-Propaganda in der Region, die hatten lebensbedrohliche Erkrankungen oder schwerwiegende Operationen als Kinder, als Säuglinge, als Jugendliche. mit Nahtoderfahrung zum Beispiel. Und das wird somatisch überhaupt nicht mitgedacht. Und die leiden, ja, die können nicht mehr zur Schule gehen, die können diese ganzen Adoleszenzen, also die Entwicklungsphasen des jugendlichen Werdens nicht bewältigen, weil die wirklich in diesem Bereich festhängen. Also an die müssen wir unbedingt mitdenken und Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, Somatik muss mehr gemeinsam gedacht werden, ganzheitlicher.
Wie kommt man da an diese Patientengruppen ran, Frau Stengler? Was muss man da für Schritte gehen?
Also insbesondere die Gruppe, die jetzt Frau Egger angesprochen hat, ich glaube, die Somatik, da gibt es einerseits natürlich den Wunsch, dass auch psychische Sensibilität in diese Bereiche kommt, die gerade auch mit schweren, zum Beispiel existenziell bedrohlichen Bereichen zu tun haben, also Palliativ, Onkologie und so weiter, wo es ja mittlerweile auch Psychologen und damit auch psychologische Psychotherapeuten, Therapeutinnen in den Bereichen gibt und vorgehalten werden. Also tatsächlich in den Einrichtungen die Sensibilität zu erhöhen, aber eben auch durch solche Medien und vielleicht auch solche Gespräche, wie wir sie führen. Das heißt, stärkere Sensibilität in die Öffentlichkeit bringen und Menschen ermutigen, tatsächlich auch mit ihren Anliegen, die nicht so ganz vordergründig manchmal thematisiert werden, sich an die professionelle Welt zu wenden.
Unsere Hörerin Jutta Löw ist jetzt in der Leitung. Frau Löw.
Ja, ich habe so lange gewartet, um vielleicht abschließend noch was Positives aus meiner Erfahrung heraus zu berichten. Ich bin jetzt 67 Jahre und habe meine erste Psychotherapie mit 37 gehabt, weil ich da in einer extremen Lebenssituation war. Und habe dann im Laufe meines Lebens noch zwei weitere Therapien machen dürfen. Und ich hatte vielleicht das Glück, immer gute Therapeutinnen zu finden. Also einmal war es ein Mann, zweimal war es eine Frau und es war unter anderem eine Verhaltenstherapie, eine tiefe, eine psychologisch orientierte Psychotherapie und eine Körpertherapie. Mhm. Und ich glaube, also ich, wenn ich mir jetzt so die ganze Sendung auch angehört habe, ich habe großes Glück gehabt. Ich habe nie lange Wartezeiten gehabt. Also ich habe früher in Berlin gelebt. Und ich muss sagen, dass die Psychotherapien mir auch teilweise mein Leben gerettet haben. Das hört sich sehr dramatisch an, aber dass sie mich sehr unterstützt haben, darin, doch immer wieder, ich habe auch zwischendurch Phasen gehabt, wo ich keine Therapie benötigt habe, aber sie haben mich in meinem Leben sehr unterstützt. Ja.
Das ist, Sie sagen auch gerade so zum Ende der Sendung, wollten Sie auch noch mal was Positives sagen?
Ja,
das ist natürlich auch etwas, also wir haben ja immer wieder auch die Hörerinnen und Hörer gehabt, die eben von wirklich von der Hilfe auch gesprochen haben und andere, die diese Hilfe gesucht haben und vielleicht auf dem Weg irgendwie wirklich viele Steine haben aus dem Weg räumen müssen. Ja. Was mir auffällt und was ich gerne an die beiden ExpertInnen noch mal weitergeben würde, Sie sprechen davon, dass Sie drei Therapien im Laufe Ihres Lebens gemacht haben. Also eine erfolgreiche Therapie heißt nicht unbedingt, dass du fürs ganze Leben jetzt, es läuft alles irgendwie auf der Strecke immer positiv. Ich würde Frau Stengler, Sie vielleicht auch mal fragen, wann ist eine Therapie beendet? Was ist eigentlich so ein angestrebtes Ende einer Therapie?
Ja, also im eigentlichen Sinne, und das beschreibt ja die Hörerin gerade, Ende ist, glaube ich, auch intermittierend. Es kann immer wieder auch ein Ende sein, wenn eben der Übergang in das unmittelbare Lebensfeld, die individuelle Zufriedenheit, aber vielleicht auch das Funktionieren in dem individuellen Alltag, Beruf, vielleicht im Kinder- und Jugendbereich, auch Bildung, Schule und so weiter, Familiensystem, Freunde, wenn das funktioniert. Und es kann andere Hürdensituationen im Leben von einzelnen Menschen geben, wo vielleicht Unterstützung, Hilfe, Psychotherapie wieder notwendig ist. Also insofern würde ich sagen, grundsätzlich kann Psychotherapie sehr intermittierend sein und immer wieder zum Tragen kommen. Der Erfolg oder das Ende in Anführungsstrichen individuell ist aber vielleicht auch am Übergang in zum Beispiel Arbeit,
Bildung etabliertes Sozialfeld zu messen. Und wir haben mittlerweile gute Methoden, nicht nur in dem sogenannten Rehabilitations-, auch beruflichen Rehabilitationssystem in Deutschland, was ja sehr multibel aufgestellt ist, sondern eben auch aus den Behandlungsstrukturen. Wir plädieren und ich persönlich auch sehr dafür, nicht am Ende, also nacheinander, so wie das im deutschen System manchmal gedacht wird in Deutschland, also eins kommt nach dem anderen, schön geordnet und Antrag für Antrag ins nächste System, sondern wenn ein Mensch psychisch erkrankt, egal mit welcher Erkrankung, hat er immer eine Teilhabebeeinträchtigung. Er ist daran gehindert, früh aufzustehen, den Arbeitsweg aufzunehmen, das Kind in die Kita zu bringen oder wie auch immer. Und diese Teilhabestörung, wenn die in der Behandlung Psychotherapie behoben werden kann, wenn es gelingt, Menschen dorthin zu bringen, dann ist, glaube ich, von einer gelingenden und gelungenen Psychotherapie zu sprechen.
Frau Iger, Ihre kurz vielleicht noch Ihre Erfahrungen, so Wiedereingliederung dann vielleicht auch in Schule. Wie eng sind da die Zusammenarbeiten, die ja notwendig sind?
Ich tue das über die, aber im Kinder- und Jugendbereich ist es so, wir brauchen immer die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Also Eltern müssen wollen, dass wir zum Beispiel mit der Schule zusammenarbeiten und die Schule, die Lehrer, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, eine Lehrerin für 32 hochauffällige Kinder. Ja, also die Schulen brauchen auch die Kapazität, sich mit uns hinzusetzen. Bei mir tun sie das, also zu mir kommen Lehrer, wir tauschen uns aus, wir beraten mit den Eltern gemeinsam, mit dem Kind gemeinsam, nicht ob oder nicht, sondern wie kann es gehen. Und das ist mein Anspruch an mich auch, dass wir es gemeinsam schaffen, dass Kinder wieder beschulbar sind. Und das ist ganz klar, es gibt eine klare Zielvereinbarung, es gibt Kontingente in der Psychotherapie, dann endet die. Und ich muss noch eins sagen, wir müssen Patientengruppen angucken. Was ist der Erfolg einer Therapie? Ich bin Traumatherapeutin, wenn ich einen schweren sexuellen Missbrauch habe bei einem Kind, dann ist der Erfolg, dass es keinen Täterkontakt mehr gibt, zum Beispiel. Ja. Und wir haben hochstrittige Eltern und das ist der Erfolg, dass die gemeinsam wieder an einem Tisch sitzen.
Also auch hier nochmal am Ende unserer Sendung. Ja, womit endet eigentlich eine Therapie? Frau Löw, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ja.
Wünsche ein schönes Wochenende und bedanke mich ganz herzlich bei all den Hörerinnen und Hörern, die so ja auch den Mut oder die Energie aufgebracht haben, uns heute anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, um bei diesem doch hoch auch emotionalen Thema Psychotherapie mitzureden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina Stengler, Psychiaterin und Direktorin des Zentrums Seelische Gesundheit Helios Park Klinikum in Leipzig. Dankeschön nach Leipzig und Dankeschön Carmen Eger, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Jetzt stolper ich am Schluss der Sendung noch darüber. Vielen Dank fürs Mitmachen und eine Sache noch ganz am Schluss, dass die Ausstellung im Hygienemuseum, die läuft über das Thema mentale Gesundheit noch bis April 27. Also kann man noch hingehen. Ich wünsche ein schönes Wochenende.